Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, in der deutschen Sprache gibt es ja viele Sprichwörter. Zum Beispiel, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder Hochmut kommt vor dem Fall. Wisst ihr, wo diese Sprichwörter herkommen? Vielen ist es gar nicht so bekannt. Sie kommen nämlich aus der Bibel. Auch diese beiden Sprichwörter, die ich gerade nannte. Sie stammen aus dem Buch der Sprüche. Ein ganzes Buch voller Sprichwörter. Ich habe vor einiger Zeit ja hier gefragt im Gottesdienst, ob jemand sich ein Thema für eine Predigt wünscht. Wünscht dir was Predigt, jedenfalls was das Thema angeht. Und da sagte mir jemand, ich möchte gerne mal eine Predigt über die Sprüche, das Buch der Sprüche hören. Also gibt es heute dazu diesem Thema eine Predigt. Zunächst ein paar Infos. Das Buch der Sprüche, es ist eine Zusammenstellung aus verschiedenen Teilen. Die meisten Sprüche sind vom König Salomo geschrieben. Das steht ganz am Anfang dieses Buches. Es werden aber auch andere Autoren genannt, die da schreiben. In Sprüche 25,1 wird berichtet, dass andere auch Sprüche von Salomos zusammengestellt haben, also später erst. Man vermutet, dass es also etwa 250 Jahre gedauert hat, bis das Buch der Sprüche endgültig fertig war. Das zentrale Thema dieses Buches ist die Weisheit. Man zählt die Sprüche, dieses Buch, darum zur sogenannten Weisheitsliteratur in der Bibel. Und das ist auch ein Schlüsselwort für das ganze Buch. Das Wort Weisheit kommt im Alten Testament 150 Mal vor und von diesen 150 Mal allein 40 Mal im Buch der Sprüche. Wobei Weisheit in der Bibel etwas anderes ist, als die griechischen Philosophen verstanden haben und wir vielleicht auch manchmal verstehen. Also nicht nur etwas Theoretisches, sondern ursprünglich heißt der Begriff Weisheit in der Bibel eine praktische Fähigkeit. Also ein Handwerker, ein Sänger, ein Seemann, ein Verwalter, das sind weise Leute. Also für mich sind Handwerker besonders weise, weil ich da leider nicht so die Gaben habe, Klammer zu. Also nicht zuerst ein Wissen im Kopf, sondern die Fähigkeit, ein Wissen richtig einzusetzen. Weisheit ist also mehr als ein hoher IQ oder irgendein Abschluss, ein Bildungsabschluss. Weisheit im biblischen Sinne ist mehr eine Art Lebensweisheit. Ein weiser Mensch erkennt, was Gott möchte, erkennt die Gaben und Aufgaben Gottes für sein Leben. Weisheit führt also dazu, auf Gott zu hören, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen. Und wir hören als Predigttext, der sozusagen stellvertretend für das Buch der Sprüche steht, es ist nämlich die Einleitung in dieses Buch, wo schon so die wesentlichen Dinge drinstehen, Sprüche 1, 1 bis 7. Da lesen wir. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Amen. Ja, wir hören also hier, wie schon gesagt, dass also Salomo hier spricht. Salomo galt auch als ein besonders weiser König. Mancher kennt die Geschichte, wo zwei Frauen zu ihm kamen und jede behauptete, nicht mit einem Kind, und jede behauptete, ist mein Kind, die andere, nee, ist mein Kind. Und da sagt Salomo, kein Problem, nehmt ein Schwert, teilt das Kind in der Mitte und gebt jeder Frau die Hälfte. Sagt die eine Frau, ja, machen wir, sagt die andere, bloß nicht. Und da wusste Salomo, das ist die Mutter. Eine Mutter würde das nie zulassen. Ein Beispiel, dass Weisheit in der Bibel mehr ist als ein guter Studienabschluss oder so etwas. Eine Lebensweisheit und die Weisheit Gottes. Und das ist das Thema heute Morgen zum Buch der Sprüche, die Weisheit Gottes neu entdecken. Ich habe vier Gedanken dazu mitgebracht. Der erste, die Bedeutung der Weisheit. Was hat es zu bedeuten, dass das Buch der Sprüche in der Bibel steht? Dieses Buch zeigt, dass Gott an allen Bereichen unseres Lebens interessiert ist. Also nicht nur, was sonntags morgens passiert, von 10 bis 11 oder ein bisschen länger, sondern zum Beispiel, wie wir arbeiten, wie das menschliche Zusammenleben funktioniert, wie es im Handel zugehen soll. In Vers 3 hören wir von Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit. Zucht kommt immer wieder vor. Christlicher Glaube ist also mehr als irgendwelche abstrakten Prinzipien zu kennen oder zu beachten. Mehr als sich über Gott und die Welt Gedanken zu machen. Auch mehr als daran zu glauben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, zu beten, in der Bibel zu lesen und in den Gottesdienst zu gehen. Natürlich, das ist die Grundlage des Glaubens. Aber Gott möchte, dass der Glaube auch unseren Alltag bestimmt. Das passt übrigens zu dem Kurs Abenteuer Alltag, der jetzt am Donnerstag beginnt. Wenn wir die Sprüche lesen, mache ich uns Mut, dass wir fragen, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Wenn du also fragst, wenn sie fragen, wie kann ich als Christ leben, dass das wirklich echt ist im Leben, dass mich das bestimmt, mein ganzes Leben, dann sind die Sprüche genau das Richtige. Es gab vor ein paar Jahren mal eine Aktion, Glaube am Montag. Darum geht es. Also nicht nur sonntags zu glauben, sondern auch montags. Das ist Weisheit im biblischen Sinne. Und diese Weisheit finden wir in den Sprüchen. Ist noch was interessant. Es gibt Parallelen zwischen den biblischen Sprüchen und weisheitlichen Schriften aus der damaligen Zeit und aus anderen Quellen. Salomo pflegte einen intensiven Austausch mit den Nachbarvölkern. Insofern wundern diese Parallelen uns nicht. In den ersten Könige 10 erfahren wir zum Beispiel, dass die Königin von Saba Salomo besucht hat und mit ihm über die Weisheit gesprochen hat. Saba war ein nord- oder südarabischer Volksstamm. Und besonders auffällig, eine Parallele, Sprüche 22,17 bis 23,11 sind sehr parallel mit einem ägyptischen Weisheitsbuch, das Weisheitsbuch der Amenophe. Dieses Buch gab es schon vor Salomo. Wahrscheinlich haben ägyptische Weisheitslehrer und Salomo und seine Leute Sprüche aufgegriffen, die es damals so gab. Nun fragt einer, passt das denn oder ist das denn dann immer noch Wort Gottes, wenn Salomo von irgendwo was übernommen hat? Offensichtlich ist das kein Widerspruch. Gott kann also auch durch menschliche Weisheit zu uns reden. Er hat die Welt ja geschaffen. Er ist der Schöpfer und er hat als Schöpfer in diese Welt Gesetzmäßigkeiten hineingelegt. Naturgesetze, könnte man sagen. Die können teilweise jedenfalls auch Nichtchristen erkennen. Und wir können davon lernen. Dass Salomo auf damals bekannte Weisheit zurückgegriffen hat, kann für uns heißen, auch wir können, wenn wir Christen sind, lernen von dem, was allgemein bekannt ist, zum Beispiel von der Wissenschaft. Auch wenn manche oder viele Wissenschaftler keine Christen sind. Das fängt schon an, wenn ich zum Arzt gehe. Da wird mir ein Medikament verschrieben und die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, die das Medikament entwickelt haben, keine Christen sind, ist relativ hoch. Trotzdem nehme ich es und hoffentlich hilft es auch. Oder die Psychologie. Es ist erstaunlich, wie viele Parallelen es da gibt. Und ich sage immer, ist doch schön, wenn auch Psychologen, auch nichtchristliche Psychologen, entdecken, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Es gibt zum Beispiel eine Richtung der Psychologie, die Gesprächspsychotherapie, die betont besonders, dass man sich in die Gefühle des anderen einfühlen soll. Und nichts anderes schreibt Paulus im Römerbrief, wenn es da heißt, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. So können wir auch aus der Wissenschaft lernen, auch als Christen. Natürlich ist es wichtig, immer alles zu prüfen. Prüfen nämlich am Maßstab Gottes, am Maßstab des Wortes Gottes, der Bibel. Ich nannte eben die Gesprächspsychotherapie, die geht zum Beispiel davon aus, dass der Mensch im Kern gut ist und dass er seine Probleme letztlich selbst lösen kann. Da lese ich in der Bibel was anderes. Da lesen wir, dass wir Vergebung brauchen, dass wir Erlösung brauchen, dass wir Gottes Maßstäbe brauchen. Und darum wird das ein biblischer Seelsorger auch anders sagen als ein Psychotherapeut. Also es gibt Parallelen, aber auch Unterschiede.
übrigens auch damals schon, auch die Weisheit Salomos unterschied sich von der Weisheit, die es damals gab. In den Sprichwörtern der damaligen Welt war ein ganz großes Thema, wie kommst du zu Reichtum? Und das ist in den Sprüchen Salomos nicht so wichtig wie in der Umwelt. Ein zweiter Gedanke. Die Grundlage der Weisheit. Auffällig ist, dass es in unseren Versen ganz oft um das Verstehen geht. Vers 2, verständige Rede. Vers 4, vernünftig werden. Vers 5, verständig. Vers 6, dass er verstehe. Also immer das Verstehen. Weisheit, die hat ganz viel mit Verstehen zu tun. Also auch mit der Vernunft. Heute ist das, nach meinem Eindruck jedenfalls, eher unpopulär. Heute ist das Gefühl oft wichtiger als der Verstand. Viele fragen bei Entscheidungen zuerst danach, fühle ich mich gut dabei? Und auch im Glauben geht es vielen mehr um das Gefühl als um das Denken. Nichts gegen Gefühle, aber Gefühle können auch in die Irre führen. Gefühle können zum Beispiel manipuliert werden. Das passiert in Diktaturen. Wir haben das in Berlin gesehen, wie das passiert ist. Oder auch durch die Werbung, da wird man auch gefühlsmäßig angesprochen. Und das ist kein Fehler, seinen Verstand einzuschalten. Das gehört also auch zur biblischen Weisheit dazu. Wir sehen, Glaube und Denken müssen keine Gegensätze sein. Christen leben nicht nach dem Motto, wenn du glaubst, musst du den Verstand an der Garderobe abgeben. Ich selber bin jemand, der gerne Sachen hinterfragt und mir Gedanken macht. Es ist also gut, dass wir uns nicht mitreißen lassen von dem, was sich vielleicht so gerade gut anfühlt, sondern dass wir nüchtern über die Dinge nachdenken. Man könnte das allerdings missverstehen, indem man so sagt, der Verstand ist sozusagen die oberste Instanz. So war das in der Epoche der Aufklärung, wo es hieß, gebrauche deinen Verstand. Das ist zu wenig. Dann könnte ja der Mensch durch seinen Verstand selbst den richtigen Weg finden. Die Philosophen versuchen seit Jahrtausenden mit ihrem Verstand Gott zu erkennen. Sie schaffen es nicht. Und genau das sehen wir auch im Buch der Sprüche. Geradezu programmatisch, sozusagen als Motto für das ganze Buch der Sprüche, steht hier in Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Das heißt, wahre Erkenntnis, richtiges Denken gibt es nur durch Gott. Und zwar nicht nur, indem man theoretisch sagt, ja, es gibt Gott, sondern indem man, wie es hier heißt, ihn fürchtet. Das heißt, ihn ernst nimmt, mit ihm lebt und sagt, ja, Jesus, er ist mein Herr. Er bestimmt mich, mein Denken, mein Leben. Umgekehrt könnte man sagen, wer Gott nicht anerkennt, hat letztlich auch keine Erkenntnis. Etwas platt könnte man sagen, Atheismus ist Dummheit. So ähnlich hier auch geht der Vers weiter, die Toren verachten Weisheit und Zucht. Oder in Psalm 14, noch pointierter, da heißt es, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Also, ohne Gott kommen wir mit unserem Verstand letztlich nicht weiter. Und wenn ich mir die Weltlage so angucke, dann habe ich den Eindruck, gerade jetzt in den Krisen, in denen wir sind, wie hilflos sind wir Menschen doch, wenn wir nur menschlich versuchen, die Sachen zu bedenken und anzugehen. Übrigens, nicht zum Thema Atheismus ist Dummheit, weltweit gesehen sind hier Atheisten die absolute Minderheit, obwohl es in Berlin sehr viele davon gibt, aber weltweit eigentlich recht wenig. Ja, es gibt verschiedene Religionen, die einen stellen sich Gott so vor, die anderen so, aber Leute, die wirklich sagen, es gibt keinen Gott, gibt es eigentlich gar nicht so viele. Nun kann man fragen, ja, warum eigentlich? Warum brauchen wir denn Gott, um die richtige Erkenntnis zu haben? Dazu müssen wir zunächst sehen, es gibt kein absolutes freies Denken. Jedes Denken, egal was wir denken, wie wir denken, ist von bestimmten Voraussetzungen geprägt. Also fängt schon in der Mathematik an, wenn ich da irgendwelche Sachen bedenke, beweise oder sonst was, gibt es die Voraussetzung, 1 und 1 ist 2. Es könnte auch jemand eine andere Mathematik definieren und sagen, bei mir ist 1 und 1 3. ist dann halt eine andere Voraussetzung und es wird eine andere Mathematik geben. Und so ist es nicht nur in der Mathematik, sondern überall. Unser Denken ist von Voraussetzungen bestimmt. Ich nehme noch mal ein drastisches Beispiel aus der deutschen Geschichte. Wenn man die Voraussetzung des Denkens hat, die nordische Rasse ist mehr wert als andere Menschen, kommt etwas anderes raus, als wenn man sagt, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Und wir haben in Berlin auf erschreckende Weise gesehen, die Diktaturen in Deutschland, was dabei rauskommt. So müssen wir immer fragen, welche Voraussetzungen hat unser Denken? Und da können wir sagen, nur mit Gott haben wir die richtigen Voraussetzungen, die richtigen Maßstäbe. Ohne Gott kommen wir auch mit unserem Verstand nicht weiter. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es dazu, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und nicht umsonst haben ja die Väter des Grundgesetzes nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs den Gottesbezug mit in die Verfassung mit aufgenommen. Wir haben auch in unserem Gespräch mit Volkmar Klein darüber gesprochen. Damals war klar, dieser Gott ist nicht irgendein Gott, es ist der Gott der Bibel. Das Leben mit ihm, das ist also die Grundlage der wahren Erkenntnis, die Grundlage der Weisheit. Ein dritter Gedanke, der Inhalt der Weisheit. Ich sagte schon am Anfang der Predigt, die Sprüche betreffen ganz verschiedene Lebensbereiche. Das schimmert hier auch durch in unserem Text, ein Bereich, der immer wieder vorkommt. Wir hören hier von Jünglingen, die vernünftig und besonnen werden. Jüngere und auch ältere Menschen spielen in den Sprüchen eine besondere Rolle. Zum Beispiel werden die jungen Menschen in Sprüche 30 dazu aufgefordert, Vater und Mutter zu achten. Ich will noch ein paar andere Themen nennen, die in den Sprüchen immer wieder vorkommen. Da geht es zum Beispiel um die Arbeit. In Sprüche 6 werden wir dazu aufgefordert, von Ameisen zu lernen. Also nicht jetzt alle nur noch auf dem Boden zu krabbeln, sondern nicht faul zu sein. Wir können dankbar sein, wenn wir arbeiten können, wenn wir etwas schaffen können. Wir fragen oft zuerst, ja, wird das nicht zu viel? Habe ich vielleicht noch genug Freizeit? Natürlich brauchen wir Zeiten der Ruhe. Aber es kann auch helfen, einmal den Wert der Arbeit zu sehen. Ich höre es immer wieder von älteren Menschen, wie dankbar sie sind, wenn sie noch was tun können. Und wenn wir den Wert der Arbeit sehen, dass wir dann auch sagen, ja, ich will gerne etwas schaffen. Übrigens kann eine andere Einstellung zur Arbeit auch helfen, sich nicht so schnell gestresst zu fühlen. An mehreren Stellen in Sprüchen wird zur Treue in der Ehe aufgerufen. Kapitel 5 und 7 wird davor gewarnt, sich mit einer fremden Frau oder Prostituierten einzulassen. Auch das ist hochaktuell. Eheleute, die sich treu sind, sind ein gutes Zeichen für die Treue Gottes. Und wenn dann jemand seine goldene oder diamantene Hochzeit feiern kann, der kann das erfahren, wie gut es ist, zusammenzustehen. Ein anderes Thema, was in Sprüchen immer wieder vorkommt, arme und reiche Menschen. Zum Beispiel Kapitel 19, wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem Herrn, passt übrigens gut zur Begrüßung und dem Wochenspruch. Also, dass wir nicht nur an uns denken, sondern an die, die noch viel weniger haben. Gerade jetzt in dieser Krise, wo so vieles teurer wird, viele haben vielleicht noch viel weniger als wir selbst. Und bei Gott sind arme und reiche Menschen gleich viel wert. Sprüche 22, Reiche und Arme begegnen einander, der Herr hat sie alle gemacht. In diesem Zusammenhang passt auch, dass es vor Gericht keine Unterschiede geben soll. Nachzulesen in Sprüche 24. Die Person ansehen in Gericht ist nicht gut. Und noch ein letztes, was in den Sprüchen wichtig ist, Geduld. Sprüche 16 zum Beispiel, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte gewinnt. Passt auch zum Thema Zucht, was hier in unserem Predigtext vorkommt. Und das ist auch ein Thema. Geduld, gerade in einer Zeit, wo viele nach dem Prinzip Genuss sofort leben. Dass wir Geduld einüben. Geduld übrigens auch im Glauben. Dass wir nicht aufgeben, vielleicht wenn wir mal scheitern oder wenn wir eine Krise haben, sondern dass wir immer wieder neu den Glaubensschritt gehen. Und wir dürfen immer wieder neu anfangen im Glauben. Und darum ist es auch gut, Geduld mit sich selbst zu haben. Passend dazu lesen wir in Sprüche 24, ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Frevler versinken im Unglück. 7-mal aufstehen, wobei 7 steht für immer wieder. Wir sehen also ganz verschiedene Themenbereiche, die das ganze Leben umfassen im Buch der Sprüche. Themen, die den Alltag betreffen. Themen, die ganz aktuell sind. Und darum lohnt es sich, das Buch der Sprüche zu lesen. Übrigens, wie wäre es als kleine Idee, sich mal so, nicht gleich alles, aber mal so 2, 3, 4 Sprüche rauszuschreiben und zu sagen, das soll so das Thema sein für die nächste Zeit für mich oder für die nächste Woche. Und dann beim nächsten Mal ein paar andere Sprüche. Probiert's mal aus. Ein viertes und letztes zum Thema die Weisheit neu entdecken. Die Grenze der Weisheit. Die Weisheit in den Sprüchen, sie beschränkt sich nicht nur darauf, dass sie uns sagt, mach das oder mach das nicht, sondern sie zeigt uns auch immer wieder die Folgen, welches ein bestimmtes Verhalten hat. In der Theologie nennt man das den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Das heißt, so wie du machst oder nicht machst, so wird es dann auch gehen. Wenn du das Richtige tust, geht es dir gut, wenn du das Falsche tust, geht es dir schlecht. 2 Beispiele dazu aus den Sprüchen, Sprüche 10, Vers 30. Der Gerechte wird nimmermehr wanken, aber die Frevler werden nicht im Lande bleiben. Sprüche 29, 25. Menschenfurcht bringt zu Fall, wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Nun kann man fragen, nicht? Ich sagte ja schon, ich frage auch gerne kritisch, kann man kritisch fragen, stimmt das eigentlich? Einerseits ja. Es gibt viele Geschichten, wo Menschen erzählen können, das hat mir geholfen, mich auf Gott zu verlassen, dass er mich beschützt. Wir haben es auch in dem Taufspruch hier. Und wer sich an Menschen orientiert, meint, ich höre auf andere Leute als auf Gott, wird oft in die Irre geführt. Aber auf der anderen Seite, manchmal stimmt dieser Zusammenhang nicht. Auch Christen haben Unfälle. Auch Christen werden krank. Auch Christen haben Probleme in Beziehungen, Probleme bei der Arbeit. Ja, manchmal stimmt der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Oft stimmt er, ja. Aber manchmal stimmt er auch nicht. Und wir sehen das auch in der Bibel selbst schon. Ich erwähnte schon bei der Bibelstunde das Buch Hiob. Das ganze Buch Hiob stellt sozusagen die Weisheit in Frage. Hiob, ein frommer Mann, und trotzdem geht es ihm ganz, ganz schlecht. Und dann kommen Freunde zu ihm, die reden mit ihm, und die Freunde argumentieren genau nach diesem Tun-Ergehen-Zusammenhang und sagen, Hiob, wenn es dir schlecht geht, dann muss das daran liegen, dass du irgendwo was falsch gemacht hast. Guck mal in deinem Leben, was du alles falsch gemacht hast. Und Hiob sagt, nein, stimmt nicht. Und Gott sagt am Schluss des Buches, das war nicht richtig, was die Freunde gesagt haben. Ein zweites Buch, was die Weisheit in Frage stellt in der Bibel, ist das Buch Prediger. Stammt übrigens auch von Salomo. Da wird auch, Salomo offensichtlich also selber gemerkt, der Tun-Ergehen-Zusammenhang wird auch dort in Frage gestellt. Zum Beispiel Prediger 7, Vers 15. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Und so ist es ja manchmal, dass die Leute, wo wir denken, also schrecklicher Mensch, der lebt lange, gesund und alles Mögliche. So hat die Weisheit der Sprüche auch ihre Grenze. Zumindest, wenn wir das Leben auf dieser Erde uns betrachten. Da gibt es tatsächlich Dinge, die wir nicht verstehen, warum wir vielleicht Leiden und Schmerzen haben. Wobei, wenn wir die Ewigkeit mit in den Blick nehmen, und die ist ja viel länger als das Leben auf dieser Erde, dann stimmt's wieder. Jedenfalls auf den Glauben bezogen. Da könnten wir sagen, da gibt es einen Glauben-Ergehen-Zusammenhang. Denn wer an Jesus glaubt, wer sich ihm ganz anvertraut, der wird dabei sein in Gottes neuer Welt. Ohne Jesus geht der Weg in die Dunkelheit, in die ewige Gottesferne. Das heißt, da gibt es den Zusammenhang. Und jeder, der sagt, ja, ich glaube an Jesus, wird natürlich auch fragen, wie kann dieser Glaube mein Leben bestimmen, meinen Alltag? Und da helfen wieder die Sprüche. Also insofern lohnt es sich, die Weisheit Gottes in den Sprüchen neu zu entdecken. Ich wünsche euch gute Erfahrungen dabei. Lasst uns beten. Danke, Herr, dass du auf so vielfältige Weise mit uns redest in der Bibel, auch durch das Buch der Sprüche. Hilf, dass wir auch im Alltag mit dir leben und dass wir erfahren, das tut uns gut. Amen. Der Johannes Neef und Steffen Knappmann werden jetzt gleich rumgehen und Fragen einsammeln. Ich freue mich auf eure Fragen.
Ja, der Johannes Neef wird mir also gleich die Fragen stellen. Der Steffen Knappmann ist der Anwalt der Uhr und wird nach einer Minute Stopp rufen und dann geht es zur nächsten Frage, wenn ich nicht dann fertig bin. Bitte.
Die erste Frage ist, glaube ich, keine Frage zum Thema direkt. Wann machen wir die nächste schöne Berlin-Reise?
Das planen wir noch, aber meine Frau und ich haben gestern Abend schon überlegt, also wir sind dran und freuen uns darauf, wieder mit euch zusammen zu sein.
Warum sind Menschen, die Medikamente entwickeln, überwiegend keine Christen?
Das müsste man die Menschen selber fragen. Ich habe jetzt auch keine Statistik dazu. Vielleicht sind es ja mehr, als wir denken. Es ist vielleicht grundsätzlich so, dass es eine Versuchung ist, wenn wir in der Wissenschaft sind, zu meinen, wir hätten das Wissen selber in der Hand. Aber ich glaube, dass mehr und mehr Leute auch erleben oder merken auch in der Wissenschaft, dass unser Denken an die Grenzen kommt und dass sie vielleicht dann doch ins Fragen kommen, wo kommt das alles her, muss es nicht doch Gott geben. Aber andererseits, wie gesagt, die Versuchung bleibt, dass wir meinen, wir könnten alles erklären und machen, auch bei Wissenschaftlern.
Warum lassen sich Menschen mit Gott von anderen Menschen mit Gott nicht in ihrem Handeln und Reden hinterfragen?
Ich glaube, dass wir als Menschen immer geprägt sind, leider noch von dem, was die Bibel Sünde nennt, dass wir uns auf uns selber beziehen und damit auch meinen, wir würden alles richtig machen. Das ist eine Versuchung für uns alle und ich glaube, es ist gut, dass wir lernen, dass wir uns hinterfragen lassen, dass wir sagen, ja, wie wirkt das und ja, dann auch an Gottes Wort prüfen. Nicht jede Kritik ist ja berechtigt, aber dass wir sie prüfen und miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, es ist auch ein Ausdruck von Liebe, dass wir nicht nur sagen, ist mir egal, was der andere macht, sondern uns auch gegenseitig auch über kritische Dinge befragen und darüber reden. Also mache ich Mut, ihr dürft mich alles fragen, auch kritisch oder auch gegenseitig, aber eben immer mit der Liebe, dass wir sagen, wir leben alle von der Liebe und von der Vergebung. Ich glaube, wir müssen das immer wieder neu entdecken.
Ist dir bei der Vorbereitung ein Spruch ganz neu gewesen oder besonders wichtig geworden?
Also was für mich besonders wichtig ist, ist nochmal die Sprüche über die Geduld. Wer auf der Berlin-Reise dabei war, der hat mitgekriegt, ich mache immer gerne Dinge schnell. Und da ist es gut, einzuüben, Geduld zu haben und zu merken, ich lasse den Herrn machen. Vieles schaffe ich eben nicht oder kann ich nicht machen, planen und tun, sondern allein der Herr tut es. Und da muss ich immer wieder mich einüben in die Geduld. Das ist so ein Bereich, der mir jetzt einfällt.
Du hast vorhin angesprochen, wie wichtig für die Menschen die Arbeit ist, dass der Mensch gebraucht wird. Wo wird es schwierig, wenn ich meine Identität über Arbeit definiere? Also sprich, wenn die Arbeit mir weggenommen wird.
Ja, also ich glaube, dass es beides richtig ist, dass wir sagen, Arbeit ist etwas Positives, es ist schön, dass ich etwas schaffen kann. Aber andererseits ist es schon wichtig auch zu sagen, das ist nicht mein Leben. Ich sprach ja darüber, dass eben die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist, dass ich also sage, meine Identität hängt nicht da an dem, was ich schaffe. Das sage ich gelegentlich Menschen, die älter werden und merken, ich komme an meine Grenze und schaffe den nicht mehr. Ich sage, du bist immer noch genauso viel wert wie früher, weil der Herr dich lieb hat. Dein Wert hängt nicht daran, ob du was hinkriegst oder nicht. Noch ein zweiter Gedanke dazu. Man könnte immer auch fragen, wenn eine Arbeit mir genommen ist, vielleicht kann es ja eine andere Arbeit geben. Also es gibt zum Beispiel nicht nur berufliche Arbeit, es gibt auch ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Oder es gibt auch die Gebetsarbeit, wenn ich zum Beispiel älter werde, krank werde und kann also nichts mehr körperlich machen. Ich kann beten für die Gemeinde. Das ist eine ganz wichtige Arbeit. Ohne Gebet brauche ich gar nichts zu machen. Insofern also glaube ich, dass Gott für jeden bis zum letzten Atemzug immer Dinge hat. Punkt.
Mein Fragenkatalog ist damit durch.
Okay, ja. Dann lade ich jetzt ein.
Ja. Ich würde noch gerne zwei Fragen.
Okay,
noch zwei Fragen.
Wann wissen wir, ob Gott durch einen Menschen spricht und wann wissen wir, ob der Teufel durch einen Menschen spricht? Weil du hast ja in deiner Predigt gesagt, dass Gott durch andere Menschen zu uns spricht.
Ja. Also ich glaube, dass das Erste und Wichtigste ist, dass wir alles, was Menschen sagen, prüfen an Gottes Wort. Also wenn mir einer sagt, du brauchst Geld, dann brich in eine Bank ein, dann weiß ich, das ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Das ist ganz klar. Bei manchen Dingen, die in der Bibel nicht eindeutig sind, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, welchen Beruf soll ich machen, der eine sagt dies, der andere sagt das, da ist es manchmal schwieriger. Da kann es manchmal ein Prozess sein, dass ich dann bete und sage, Herr, zeig mir, was von dir kommt. Vielleicht gibt es ja mehrere, die noch was sagen. Oder vielleicht gibt es Zeichen, die Gott mir gibt. Oder ein Bibelwort, das Gott mir gibt. Vielleicht ist es da dann wichtig, genau das einzuüben, wovon ich eben sprach, nämlich Geduld, dass ich nicht sofort alles weiß, dass ich aber prüfe. Also insofern, erstes Kriterium, Gottes Wort, aber dann auch die anderen Dinge, wie Gott mit mir spricht.
Nächste Frage, wie erklärt man einem noch Nicht-Christen, dass es Christen manchmal schlechter geht als den Gottlosen, die reich, erfolgreich, mächtig sind und denen es viel einfacher im Leben geht, weil sie sich nicht an die Gebote halten müssen oder an sonstigen.
Ich würde zwei Dinge fragen. Zum Ersten, stimmt das wirklich? Ist dieses, es geht mir besser, nicht vielleicht nur ein äußerliches Bessergehen, aber viele Menschen, denen es äußerlich gut geht, sind im Herzen ganz, ganz arm. Denen geht es also gar nicht unbedingt besser. Und das Zweite ist, ich empfehle Psalm 73 zu lesen. Da wird genau die Frage gestellt, der Asaph, der diesen Psalm geschrieben hat, sagt nicht, den Gottlosen geht es immer gut und mir geht es so schlecht. Und dann ringt er sich aber durch zu diesem Vertrauen, dennoch bleibe ich stets an dir, du hältst mich und dann geht es weiter nicht. Wenn wir auch gleich Leib und Seele verschmachten, bist du doch Gott meines Herzens Trost und mein Teil, dass er gerade trotzdem erfährt, dass Gott da ist und dann eben, dass er auf die Ewigkeit schaut und sagt, da geht es mir auf jeden Fall besser. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, auch wenn es mir ganz schlecht geht in diesem Leben, dafür gibt es ja Christen, die ihr Leben gelassen haben. Dietrich Bonhoeffer, hatten wir auch in Berlin drüber gesprochen, zum Beispiel, der sagt, ich riskiere oder ich setze mein Leben ein für Gott und das Vertrauen ist dann, es wird letztlich nach diesem Leben auf dieser Erde viel besser gehen und darum sage ich, es lohnt sich auf jeden Fall mit Jesus zu leben, auch wenn ich schwere Zeiten durchmache.